Devotees von Krishna bereiten sich vor auf ihre Pilgerreise zu einem der heiligen Orte in Indien, entweder Vrindavan oder Mayapur oder auch Südindien, oder manchmal geht es nach Badrinath hoch in den Himalaya-Bergen, am Ursprungsort fast der Ganga. So, wenn diese Zeit kommt, seht ihr die Devotees mit, für einen Tag eigentlich nur mit einem interessanten Gesichtsausdruck. Sie überlegen sich genau, was sie mitnehmen auf diese Reise und was sie zurücklassen, was für Vorbereitungen sie unter Umständen noch treffen müssen. Also wenn das kommt, diese Reise, dann geht es bei mir regelmäßig so, dass ich irgendwo hoch in den Odenwald gehe und einen Tag versuche zu joggen und zu laufen, um meinen Kreislauf ein bisschen in Gang zu kriegen, damit er die Indienreise gut übersteht. Und manche von uns machen es so, dass sie einen Tag fasten, damit sie keinen Jetlag haben, wenn sie in Indien ankommen. Das ist ein Trick, um Jetlag zu vermeiden. Man fastet einfach und dann kann der Körper während der Reise sich umschalten und man braucht nicht einen halben Tag verlieren am Bestimmungsort. Und Vorbereitung und das Trennen von Wesentlichen und Unwesentlichen bewegt einen Devotee, der auf eine Pilgerreise geht. Genau. Vor ein paar Wochen und Monaten war ich in Jerusalem gewesen und hatte dort auch ein Gespräch geführt mit christlichen Pilgern und die sagten mir, dass sie Ähnliches getan hatten, bevor sie die Reise antraten. Sie haben Wesentliches von Unwesentlichem getrennt in ihrem Leben, um dann unbelastet mit nur den Dingen, die absolut nötig sind, im Gepäck ihre Reise anzutreten und ein Erlebnis zu suchen, ein spirituelles oder religiöses Erlebnis an diesem Pilgerplatz. So, als ich so dieses Jahr davon hörte und wieder einen Anruf kriegte, sag mal Sachinanda Swami, brauche ich ein Moskitonetz oder kriegt man die Mücken weg mit Autan, Mückenvertreibungsmittel, oder einer hat gesagt, du, wie machst du das? Was ist besser, Kohletabletten oder ein homöopathisches Mittel, was also dort in Indien kriegt jeder, verliert man sehr schnell seine Nahrung durch unglückselige Umstände, auf die wir hier nicht eingehen wollen. Und als eben diese Anrufe kamen und diese Gespräche geführt wurden, musste ich schmunzeln und hatte dann die Idee, diese Vorlesung zu geben, die ich heute geben möchte. Nämlich, das Leben ist eigentlich eine solche Pilgerreise. Was ist in der Psychologie oder im Geist eines Menschen, der aufbricht, um möglichst alle guten Umstände herbeizuführen, also und dabei alle guten Umstände herbeiführen möchte, um eben eine tiefe Erfahrung zu machen. Was ist das, die Psychologie? Was geht in dem vor? Im Grunde genommen geht in ihm etwas ganz Wichtiges vor. Er nimmt Abschied von einer Situation im Abendland und erhofft sich eben dort an einem solchen heiligen Ort einen so großen Auftrieb zu kriegen, dass wenn er zurückkehrt, sein Leben ganz und gar anders gestaltet wird. So sollte man jedenfalls pilgern. Man sollte pilgern, um Impulse aufzunehmen, die einem helfen, dann, wenn man zurückkommt von der Reise, sein Leben anders zu gestalten und vielleicht einmal das scharfe Schwert der Trennung, der Unterscheidung, sagt man in Sanskrit, der Viveka zu nehmen, wo man eben das Unwichtige, was nur Ballast in unserem Leben ist, was uns von einer Gesellschaft sozusagen mitgegeben wurde, die kein klares Verständnis von Selbstverwirklichung hat, dass man das ablegt, diesen Ballast, und einfach die wichtigen Dinge zuerst erledigt. Ich möchte heute nochmal eine kleine Analogie wiederholen, die ich in unserem Golmandala-Projekt vor einer Woche gesagt habe. Ich habe noch einen Freund, Sridhaswami heißt er, der hat mitten in seiner Vorlesung plötzlich uns total überrascht. holte nämlich unter einem Tisch so eine Art Glas hervor, ein Weckglas könntet ihr sagen, und sagte dann, es ist Zeit für ein Quiz. Dieses Weckglas war ungefähr 30 cm im Durchmesser und er tat dann große Steine rein in das Weckglas und als es voll war, fragte er, ist es voll jetzt? Und wir sagten alle, ja, und wussten nicht, was es soll. Dann lächelte er hämisch, nahm unter dem Tisch ein Glas mit Kieselsteinchen hervor und schüttete die Kieselsteine nach, die sich dann zwischen den großen Steinen ihren Weg suchten, bis das Glas voll war. Ist es jetzt voll? Fragte er. So, die Intelligenten unter uns sagten, wahrscheinlich nicht. Noch einmal lächelte er vielsagend und holte so ein Glas mit feinem weißen Sand hervor und tat den weißen Rieselsand dazwischen gießen, bis das Glas voll war und fragte dann, ist es jetzt voll? Und wir alle schrien vor Begeisterung, nein! Ohne zu wissen, wo es drauf hinausgehen sollte. Er lächelte dann nochmal und nahm eine Karaffe und goss Wasser nach. Ich freue mich, dass also ich jemanden erfreuen kann in meinem Leben. Er goss also Wasser nach, bis das Weckglas also wirklich voll war und fragte, ist es jetzt voll? Und also wir wussten wirklich nicht, was jetzt noch reingehen würde. Vielleicht die Gedanken noch oder so, aber er beantwortete dann schließlich unsere Frage und sagte, ja, es ist voll, aber was ist der Punkt? Und wir sagten das, was wahrscheinlich jeder Westler auch sagen würde. Man kann immer noch eine Lücke finden im Leben. Man kann noch immer etwas finden, mit dem man da etwas anderes ausfüllen kann. Man kann noch immer eine Pflicht hinzunehmen, noch immer was und so weiter und so fort. Und er sagte, nein. Der Punkt ist, wenn ich die Steine nicht zuerst reingestellt hätte ins Glas, hätten sie nie mehr reingepasst. Überlege ich mal kurz, also rein vom Physikalischen, wenn dann zuerst diese kleinen Kieselsteinchen reingetan hätte und das Glas gefüllt hätte, hättet ihr nicht dazwischen noch die Steine mogeln können, ohne dass Kieselsteine rausgefallen wären. Er musste zuerst die großen Steine reintun. Dann sagt er, so ist es auch im Leben. Das Leben ist wie ein Glas. Wenn ihr nicht zuerst die wichtigsten Dinge reintun, werden am Ende wird nicht die Möglichkeit bestehen, diese wichtigen Dinge noch nachzureichen. Als ich mit dem spirituellen Leben in Kontakt kam, hörte ich, dass es möglich sei, wenn wir den Körper aufgeben, also zur Zeit des Todes, die letztendliche Reise dieser menschlichen Form des Lebens anzutreten, nämlich in das zurück in die spirituelle Welt zu gehen, wo unsere ursprüngliche Heimat sozusagen ist. Und ich dachte dann, oh toll, also dann werde ich jetzt mein Leben so führen, wie es meinen materiellen Wünschen entspricht. Und am Ende meines Lebens, dann werde ich diese wichtige Kultivierung des spirituellen Lebens tun und dann werde ich dann zurück in die spirituelle Welt kommen. Aber diese Rechnung geht niemals auf in der Wirklichkeit, wenn man sich nicht vorbereitet und jetzt anfängt, die wichtigsten Dinge in seinem Leben auch als wichtigste Dinge anzusehen und zu kultivieren und ihnen die Zeit und Energie geben, die sie verdienen, dann wird man nie dazu kommen. Eure Umgebung, die Gesellschaft, eure Angewohnheiten und auch eure vielen Schwächen, also oder unsere vielen Schwächen, ich will das mal nicht so exklusiv sagen, die werden uns immer die unwesentlichen Dinge zuerst reingeben. Dieser Kieselstein. Und erfüll noch jenen Kieselstein und den auch noch. Und ohne dass man sich's dann versieht, ist der Tag plötzlich voll, ist die Woche voll, ist 10 Jahre voll mit ganz unwesentlichen Dingen, die uns überhaupt nicht helfen, unseren eigentlichen spirituellen Zielen nachzugehen. So, jemand, der mit dem Gedanken spielt, die wichtigen Dinge in seinem Leben auch als erste und als wichtigste auszuführen, solcher Mensch begibt sich auf eine Reise. Eine Reise, die höchst faszinierend und interessant ist. In den vedischen Schriften, ich habe hier die Katha Upanishad im Originaltext, wird davon gesprochen, dass das menschliche Leben eine Reise sein sollte. Und es wird gesagt, was bei dieser Reise uns an wichtigen Dingen zur Verfügung steht. Ich möchte einmal in Sanskrit diesen Eingangsvers vorlesen, die Srila Prabhupada sehr oft zitiert hat. Atmanang ratinang vidi sharirang ratamevacha budim tu sadating vidi mana pragrahamevacha. Übersetzung. Wisse, dass die Seele wie ein Passagier auf einer Kutsche ist. Der Körper ist die Kutsche der Seele. Und wisse, dass die Intelligenz wie der Wagenlenker ist und der Geist wie die Zügel. Die Weisen sagen, dass die Sinne die Pferde sind und die Sinnesobjekte sind die Straßen, auf denen die Pferde unserer Sinne laufen. Die Weisen sagen, dass die Seele auf dem Wagen des Körpers sitzt, der die Straße des materiellen Lebens herunterfährt. Jemand, der ohne Unterscheidungsvermögen ist, ist wie jemand, dem die Zügel aus den Händen geglitten sind. Die Sinne sind unkontrollierbar, wie die übel gesonnenen Pferde eines Menschen, der sie nicht kontrolliert. Als ich dieses Vers das erste Mal las, hatte ich ein Bild aus Wien in meinem Auge. Dort gibt es diese alten Kutschen, Spinnaker heißen sie, glaube ich. Da werden Touristen dann um den Wiener Dom, den Stephansdom, gefahren und können so ein bisschen eine Reise in die Vergangenheit, in die mittelalterliche Vergangenheit tun, für die sie 50 Mark bezahlen. Einmal, ich war da auch zur Besichtigung im Stephansdom, kam ich also raus und da jagte so ein Spinnaker mit zwei Pferden, die irgendwie etwas Erschreckendes gesehen hatten, um den Stephansdom, und das Brautpaar jammerte und klagte. Die Passagiere hatten also sehr viel Angst. Dieses Bild fällt mir hier auch ein. Die Upanishaden sagen, dass wenn wir kein Unterscheidungsvermögen haben und nicht Wesentliches von Unwesentlichem trennen können, kann es vorkommen, dass in unserem Leben die Sinne und der Geist eine große Kraft entwickeln und uns irgendwo hinziehen, wo keine Garantie ist, dass wir ankommen. Viele Menschen heutzutage haben keine Garantie, was das Ziel ihres Lebens ist oder dass sie es erreichen werden. Das geht alles sehr, sehr sehr gefährlich letztendlich. Dann sagen die Upanishaden weiter: Aber jemand, der Weisheit besitzt, die aus Erfahrung geboren wurde, der seinen Geist kontrollieren kann. Er hat seine Sinne, oder er kann seine Sinne lenken, wie ein Fahrer seine gut geschulten Pferde. Jemand, der verwirklichtes Wissen von der absoluten Wahrheit als Wagenlenker hat und der seinen Geist dann als Zügel benutzt, er kann die Grenzen der Straße erreichen und die materielle Fessel an Geburt und Tod hinter sich lassen. Ja, solch eine Seele erreicht den höchsten Bestimmungsort, nämlich das Königreich Gottes. So, die vedischen Schriften sagen uns sehr, sehr schön eigentlich, dass unser menschliches Leben wie eine Reise gelebt werden sollte. Unser Körper ist die Kutsche, die Intelligenz der Kutschenlenker und unsere Sinne, mit denen wir sehen, hören, riechen und auch Arbeiten verrichten, wie sprechen, mit den Händen bewegen wir Gegenstände und mit den Beinen bewegen wir den Körper. Diese Sinne sind wie Pferde. Wenn wir sie gut schulen, werden sie uns hinbringen zu dem Ziel, was wir erreichen wollen. Wenn wir aber die Unterscheidungskraft weggeben und einfach nicht wissen, wie wir spirituelles Leben in unser Leben integrieren, wie wir, dann ist es sehr schwierig und ist wie in diesem Bild des Spinnackers, der losjagt und nicht seinen Bestimmungsort erreicht. So, ich möchte ein bisschen über die innere Vorbereitung für eine solche Reise sprechen, und zwar analog dieser Pilgerreise. Jemand, der auf eine Pilgerreise geht, versteht oder diese Reise des menschlichen Lebens anfängt, muss als erstes verstehen, dass diese materielle Welt eigentlich nicht sein ursprüngliches Zuhause ist. Die Spiritualisten oder Transzendentalisten wissen, dass diese Welt wie ein Hotel ist, durch das man, indem man sich für kurze Zeit aufhält, dann aber weiterreist. Dieser Aufenthalt sollte dazu verwandt werden, sich vorzubereiten auf das, was danach kommt. Ich glaube, das Beispiel ist ein sehr schönes Beispiel. Wenn ihr auf einer Reise seid, eine Geschäftsreise oder überhaupt eine touristischen Reise und in ein Hotel reinkommt, dann werdet ihr nicht eure Zeit, die Nacht, die ihr habt, damit verwenden oder verschwenden, das Hotelzimmer besser einzurichten. Sagen wir mal, das ist eine kitschige Blümchentapete, die also wirklich das Ausmaß der Geschmacklosigkeit ist. Nicht? Ihr werdet nicht sagen, oh, lasst uns noch schnell ein Geschäft finden, wo eine Pferdchentapete ist und dann diese Blümchentapete da über tapezieren. Ihr werdet auch nicht riesen Umänderungen machen. Wie kann man das Bett nur hier hinstellen? Das muss man da hinstellen. Und für 2 Stunden ackert ihr euch ab, um das Bett dann unter das Fenster zu stellen, statt in der Nähe des Badezimmers. Nicht, ja? Nein, man kommt sofort, man kommt ins Hotelzimmer und sagt, let's be practical, lass uns praktisch sein. Ich brauche eine anständige Rast. Legt sich ins Bett, wo auch immer es ist, und stellt sich einen tropischen Regenwald mit entspannenden Geräuschen vor und versinkt dann in den Schlaf. Nicht? Das ist, was man normalerweise macht, wenn man weiß, man braucht den nächsten Tag und muss ausgeschlafen sein. So ist es auch mit einem Menschen, der diese Reise, die ich vorhin aus der Katha Upanishad beschrieben habe, diese Reise ins Königreich Gottes antritt, wird sich darüber klar, dass seine Hauptenergie nicht darauf verwandt werden sollte, die Umstände in der materiellen Welt zu verschönern. Er weiß, ich bin nur ein Durchgangsreisender hier in dieser materiellen Welt und meine Hauptenergie kann sich nicht darauf ausrichten, die Umstände, die Tapeten zu wechseln, um in der Analogie zu bleiben. Eine andere innere Haltung von jemandem, der seine Reise oder die Reise des menschlichen Lebens zum höchsten Ziel führen möchte, nämlich zur Selbstverwirklichung, ist, dass er versteht, dass er seine Zeit richtig gebrauchen muss. Seht mal, Zeit ist eigentlich das Wertvollste, was wir haben. Zeit ist das, was sich nicht durch alle Reichtümer dieser Welt aufwerten lässt. Zum Beispiel die Sekunde, die eben zerflossen ist, die uns zerronnen ist, können wir nicht zurückbringen. Srila Prabhupada sagte es oft in seinen Vorlesungen, jetzt haben wir 16 Minuten nach 5, Sonntag den 18. Eine neue Uhr habe ich. Ist es 18. Februar, ist das richtig? So ähnlich. Hier sehe ich 18, da ist ja. So, Sonntag, diese 16 Minuten nach 5 kommen nie wieder in eurem Leben. Die sind ein für alle Mal vorbei. Das ist etwas, was sich nicht wieder bringen lässt. Was immer wir auch anstellen müssen, mögen an wissenschaftlichen Errungenschaften. Wir können viele Dinge zurückbringen oder neu kreieren, aber nicht diesen Moment. Die meisten von uns sind sich nicht über das Vergehen der Zeit bewusst. Mein spiritueller Meister hat den Westen immer kritisiert. Er sagte, im Alter sehe ich Leute, die sehen Fernsehen. und angeln. Das konnte er nicht verstehen. Weil die Zeit ist doch so wichtig, so unwiederbringlich. Wie kann man sie mit Angeln und Fernsehsehen verschwenden? Eine große Persönlichkeit sagte einmal, die meisten Menschen sind sich nicht über das Verstreichen der Zeit bewusst, genauso wenig wie sich Wolken darüber bewusst sind, dass sie vom Wind getragen werden und bewegt werden. Alle von uns sind in dieser Analogie mit Wolken zu vergleichen, die von der Zeit getrieben werden, vorangetrieben werden in unserem Leben. Von einem Moment zum nächsten, von einem Jahr zum nächsten, von einem Leben zum nächsten. So ein Mensch, der die spirituelle Reise antreten will, wird sich sehr bewusst über das Verstreichen der Zeit und damit auch den richtigen Gebrauch der Zeit. Er möchte nicht einen Augenblick verschwenden, weiß er doch, dass dieser Augenblick ein goldenes Sprungbrett sein kann, um zum höheren Bewusstsein, zum Krishna-Bewusstsein zu kommen. Eine andere Sache, innere Haltung für jemanden, der die spirituelle Reise macht, eine dritte ist, dass er nicht mehr einverstanden ist, damit sich abzulenken von seinem Ziel. Ein Mensch, der weiß, dass der spirituelle Bestimmungsort sehr wichtig ist und vor allen Dingen eine größere Realität ist als das Schattendasein, das materielle Dasein, der lässt sich nicht ablenken davon. Es gibt in der muslimischen Tradition ein interessantes Beispiel dafür, was ich hier zitieren möchte. Ein Beispiel, was zeigt, wie immer wieder die illusionierende Energie oder sagen wir mal Illusion, und ihr könntet auch Unwissenheit sagen dazu, wir sagen dazu Maya, das was nicht ist, was nicht Bestand hat, was nicht Sada ist, essentiell ist. Und dieses Beispiel soll also zeigen, wie Maya immer kommt und einen von seinem Platz sozusagen und seinen Bemühungen vertreibt. Und zwar tut sie das auf eine Weise, wie es sehr, sehr schwierig zu bemerken ist. Genauso wenig, wie es schwierig ist zu sagen, wo hört das Feuer auf und wo fängt die Dunkelheit an, wenn ihr so ein Feuer in der Nacht habt. So ist es auch sehr, sehr schwierig zu sagen, wo ist jetzt, wo bin ich im spirituellen Bewusstsein und wo fängt vielleicht schon ein bisschen Illusion an? Nicht so ein ganz klein bisschen, so ein bisschen Selbsttäuschung und einfach Maya. So, das Beispiel ist sehr, sehr schön und ermutigt euch bestimmt, die richtigen Schritte diesbezüglich im Leben zu machen. Es war einmal ein Beduine, der in einer kalten Nacht in sein gut beheiztes Zelt ging, um eine wohlverdiente Rast zu machen. Da kam das Kamel und flüsterte mit heiserer Stimme in das Zelt hinein. Du, ja, sagte der Beduine, was willst du? Es ist kalt. Bitte, lass mich auch ins Zelt. Oh no, sagte der Beduine, unmöglich, Kamele stinken. Das geht nicht. Nein, sagte das Kamel. Ich will nur meinen Kopf ins Zelt reintun. Denn wenn ich einen angenehmen warmen Kopf habe, bin ich morgen total fit und kann dich tragen, wohin immer du willst. Ja, sagte der Beduine, also einen Kopf, den kann man noch irgendwie machen. Also gut, park deinen Kopf hier im Zeltgiebel. Dann machte das Zelt schön zu, knüpft es zu, bis auf das kleine Loch, wo der Hals und der Kopf dann reinkam. So, sie rastete dann ein, nach einer gewissen Zeit, sagte das Kamel, du, sagte der Beduine, ich bin gerade am Rübergleiten, jetzt nicht lange stören. Will ich auch nicht, sagte das Kamel, ich mach's ganz kurz, ich hab so einen kalten Hals, kann mich noch den Hals bitte nachschieben, ich parkiere den auch im Zeltgiebel, den brauchst du so und so nicht, den Zeltgiebel. Okay, sagte der Beduine, aber dann gib Ruhe. Nach einer gewissen Zeit meldete sich das Kamel. Du. Ja, sagte der Beduine, was ist du? Folgendes, wenn ich gerade noch meine Füße reinbringen kann ins Zelt. Jeder weiß, wenn man kalte Füße hat, von kalten Füßen kommen alle Krankheiten. Grippe, Influenza, Magenverstimmung, alles kommt nur von kalten Füßen. Ich tue es da, wo du deine Schuhe ablegst, also wo so und so Schmutz ist, und dann schläfst du die Nacht hindurch und ich bin morgen total fit. Mit warmen Füßen. Gut, sagte der Beduine, aber wenn noch mehr von dir hier reinkommt, das ist so eng, dann bin ich draußen und dann, ich habe einen menschlichen Organismus, du immerhin den Organismus eines Kamels, mir wird die Kälte, also die wird schädlich sein. Nein, nein, keine Angst, sagte das Kamel. So ging es weiter. Ich will euch das traurige Detail jetzt nicht erzählen, sonst würdet ihr frustriert werden mit dem Beduin. Jedenfalls brachte er seine Arme rein, dann den Bauchnabel, dann den Hinterschwanz und dann schließlich war der Beduine aus dem Zelt. Das stank wie ein Inferno und lag davor und erkältete sich. So wird in der islamischen Tradition die schleichende Wirkung von Maya erklärt. Es fängt ein bisschen an, mit kleinen Kompromissen, mit kleinen Zugeständnissen. Die kleinen Steine, wenn wir in dem ersten Beispiel bleiben wollen, fangen an, in unser Weckglas hineinzukommen. Und mehr füllt sich das, bis schließlich nicht mehr der Platz da ist für die wesentlichen Sachen. So ein Mensch, der die Reise zum spirituellen Bewusstsein zunächst einmal und dann in die spirituelle Welt machen will, der toleriert es nicht mehr, abgelenkt zu werden in seinem Leben. Der bringt einfach mal die Füße auf den Boden und sagt, nein. Es gibt ein schönes Wort, mit dem wir unsere Gedanken, die immer wieder zu den alten Gewohnheiten zurückgehen wollen, regeln können. Das Wort heißt einfach nein. Man muss es lernen, nein zu sagen in seinem Leben. Jemand, der es allen recht machen will, insbesondere seinen Schwächen, wird es am Ende niemandem recht machen. Ganz besonders nicht sich selbst. So, der letzte Punkt, den einer, der die spirituelle Reise machen will, unbedingt braucht in seinem Gepäck, wenn ihr so sagt, ist ein Verständnis, was in den ersten drei Punkten, die ich genannt habe, zu kurz gekommen ist, was aber alle anderen drei Punkte als Fundament hält. Ich möchte nochmal die drei Punkte wiederholen. Man weiß, dieses ist nicht mein ursprüngliches Zuhause, diese materielle Welt. Man nutzt die Zeit gut und man vermeidet Maya oder die Ablenkung der illusionierenden Energie. Aber das Fundament ist noch nicht erklärt worden. Das war alles jetzt Reisegepäck, aber der Rucksack, in dem alles zusammengehalten wird, ist ein Verständnis, was wir in unserer Dschungelgesellschaft, der materialistischen Gesellschaft, kaum kennen. Es ist nämlich das Verständnis, dass ich nicht selber der Kontrollierende bin. Ich bin nicht der Handelnde. In den vedischen Schriften wird das falsche Ego als Ahankara bezeichnet. Ahang heißt ich und Kara heißt Macher. Nicht? Ich bin der Macher. Das ist so der Ethos des Westlers, der im Überlebenskampf sich in diesem Dschungel, unserem Dschungel der Gesellschaft herumschlägt. Im spirituellen Leben sollte man es lernen, sich zu verlassen auf Krishna. Wir mögen unsere Pläne machen, wir mögen unsere Wünsche haben, wir mögen unsere Ziele festlegen. Aber wir sollten flexibel bleiben auf das Arrangement von Shri Krishna. Sind wir nicht alle wie Marionetten, die in dem Spiel unseres Lebens eine Rolle spielen, die wir nicht immer selber festgelegt haben, in der wir uns aber plötzlich erwachend feststellen? Und wir müssen zufrieden werden mit dieser Position, die wir haben. Und zur gleichen Zeit wesentliche Veränderungen schaffen. Das ist etwas, was zunächst einmal wie ein Paradox klingt, was aber deutlich verstehen wird für jemanden, der spirituelle Philosophie kennt. Das ist etwas, was zunächst einmal wie ein Paradox klingt, was aber deutlich verstehen wird für jemanden, der spirituelle Philosophie kennt. Jemand, der spirituelle Philosophie kennt, weiß, dass alle Dinge, die in seinem Leben zutreten, eintreten, letztendlich durch eigenes Karma, durch eigenes Tun verursacht worden sind. Und wenn man versteht, was denn jetzt für eine Tätigkeit dafür sorgte, dass das geschah, was mir jetzt geschehen ist, der kann zufrieden werden, auch in provozierenden Situationen. In dieser Welt gibt es nach diesem Paradigma, nach dieser Sicht, nichts Gutes und nichts Schlechtes, sondern nur Erlebnisse, von denen wir lernen können, lernen auf unserer Reise. Wir verstehen, dass all diese Dinge letztendlich von Krishna oder von Gott in unser Leben gestellt worden sind, damit wir an ihnen etwas lernen können. Und wenn wir das tun, dann können wir sehr zufrieden werden in unserem Leben und zufrieden kommen mit den Ereignissen und den Umständen und die Reise dann auch antreten. Die Reise nämlich, die eine innere Reise ist, die sich in allen Umständen, äußeren Umständen vollziehen wird. Es ist sehr, sehr wichtig, dieses Verständnis zu haben, dass ich sicherlich mich bemühen sollte, mein Leben irgendwie gut zu regeln und so weiter und so fort, aber dass immer wieder Dinge eintreten werden, die ich nicht geplant habe und die auf den ersten Blick vielleicht sehr störend erscheinen. Wir sollten dann Zuflucht suchen oder in dem Verständnis verankert sein, dass diese Dinge nicht zufällig geschehen, sondern deswegen geschehen, weil wir in der Vergangenheit Tätigkeiten ausübten, die diese Dinge herbeigeführt haben, sodass wir jetzt an ihnen reifen und lernen können und die Tätigkeiten lernen zu vermeiden, die diese üblen Umstände herbeigebracht haben. Sehr wichtig, diese Sicht zu haben. Mit dieser Sicht können wir unser Leben als Beobachter leben und sind nicht immer involviert und jubeln bei Glück und lamentieren bei sogenannten Leid und verbringen unsere ganze Zeit damit, diese Umstände zu verändern. Mit dieser Sicht können wir es lernen, tolerant zu werden und losgelöst zu werden. Einfach unser Leben zu beobachten, durchzugehen und zu lernen. Ich möchte euch gerne ein Beispiel geben, anhand dessen ich das merkte. Es war vor einiger Zeit. Anyways, ich habe schon längere Zeit in meinem Leben versucht, diesen Punkt zu üben, aber hatte dann so ein tolles Beispiel bei einer Vorlesung in Köln. Ich gab eine Vorlesung und fühlte sehr tief für das Thema. Ich wollte wirklich meiner Zuhörerschaft, die auch extra von verschiedenen Städten herbeigereist war, um eben den Vortrag zu hören. Ich wollte meiner Zuhörerschaft wirklich etwas geben, von dem ich überzeugt war, dass es wichtig ist im Leben. Saß jetzt also da mit meiner Message und fing an, als hinten jemand fing zu sprechen. Ich weiß nicht, ob ihr auch regelmäßig Vorträge gibt. Stellt euch das mal vor, ihr versucht etwas zu geben. Ihr müsst euch konzentrieren, ihr seid vielleicht ein bisschen nervös, weil ihr nicht wisst, ob das, was ihr zu sagen habt, auch aufgenommen wird. Und dann sprechen zwei Leute, so richtig so, tratsch, 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 dachte ich. Ich war also, manchmal kann man, wenn man einen Vortrag gibt, einfach dann sagen, oh, es scheint mir, dass ihr euch etwas mitzuteilen habt, das befürworte ich sehr, macht es doch außerhalb des Saales, dann kann ich gut sprechen und ihr könnt auch ungestört sprechen. Aber es gibt Zuhörerkreise, die werden dann aufgeregt, weil sie denken, man ist so arrogant, dass man sprechen will und alle anderen rausschmeißen will. Und das war so eine Situation. Also musste ich es tolerieren. Ich dachte, oh, wenn ich das bloß, ich muss mich jetzt fixieren und die redeten unablässig, als wäre ich überhaupt nicht da, als gäbe es überhaupt keine Vorlesung und so weiter. Und ich muss sagen, ich war ein bisschen, ich konnte das nicht verstehen, wie man sowas machen kann. Und ging dann schließlich ich hatte den Vortrag beendet und ging dann raus. Und dann kam der eine, der zu mir gesprochen hatte, plötzlich zu mir hin und sagte, oh Maharaj, vielen Dank für die Vorlesung. die da, also, was? Und ich muss dir sagen, ich habe meinen Freund mitgebracht, der war das erste Mal im Tempel. Und er konnte auch alles verstehen, trotz meiner lausigen Übersetzung. Ich glaube, einige haben nicht den Punkt gekriegt. Der hat also übersetzt für seinen Freund aus Irland und hat ihm das also alles genauestens verbatim da erklärt. Und auf einmal, als ich diese neue Sicht hatte, schien mir dieser Mensch nicht mehr unsympathisch wie damals, sondern ich dachte, ist mir auch noch nicht vorgekommen, dass jemand auch noch was hält von meinen komischen Vorlesungen. Toll, also also ich bemühe mich, die nächste besser zu geben, habe ich dann gesagt. Und, so. Und war irgendwie innerlich doch, fand es nett, dass er sich bedankte. Man hatte sich ja Mühe gegeben. So, worauf es mir ankommt in diesem Beispiel, ist zu zeigen, wie mit einer anderen Sicht die gleiche Situation völlig anders gelesen wird, völlig anders verstanden wird, völlig anders sozusagen gedeutet und erlebt werden kann. So ist es auch im Leben. Wenn ihr diese Sicht entwickelt, letztendlich ist Krishna in Kontrolle, alles bewegt sich unter, nach seinen Arrangierungen. Ich kann durch alles lernen, was ich erlebe und so weiter. Dann geht ihr viel ruhiger durchs Leben, weniger nervös. Man sagt im Ausland die nervösen Deutschen, nicht nervous Germans. Das verfliegt im Zuge dieser Erkenntnis, dass letztendlich alle Dinge geschehen müssen, wie sie geschehen, weil es einem Arrangement des Höchsten entspricht. So, ein anderes Prinzip für jemanden, der diese Reise macht, ist, dass er sich sehr bemüht, seinen Ort im Leben genau zu finden. Denn jeder ist an seinem Ort am stärksten. Und ich habe hier über diesen Punkt schon in anderen Städten gesprochen, aber glaube ich noch nicht zu meiner heutigen Zuhörerschaft. Ich möchte meinen Vortrag heute abschließen mit dieser sehr wichtigen Unterweisung. Wir haben auch heute Morgen in Bhajan Rahasya gelesen und haben diesen Text dann gefunden, dass es, um stetig zu werden im Leben, also wirklich ungestört voranzugehen, wichtig ist, seinen Ort zu finden, seinen Platz zu finden. Und damit ist nicht nur eine Lokalität gemeint, dass man sagt, lieber in Heidelberg als in Blaubeerenberg, nicht, sondern mit Ort sind auch ja, Gemeinschaft gemeint, in was für einem, sagen wir mal, in welcher Stimmung oder inneren Haltung befindest du dich. Jeder von uns hat seinen Ort zu finden, ein Platz, wo er in den großen Kosmos reinpasst. Die heutige menschliche Gesellschaft ist meistens aus ihrem natürlichen Platz im Universum gefallen, wie ein vergammelter Zahn, der aus der ihm vorgesehenen Kieferstelle da gefallen ist. Ron, gerade die Nase sagt, das Beispiel ist nicht das Beste. Wir können ein besseres Beispiel finden. Also jeder und alles hat seinen Teil, wie ein Rädchen in einem Uhrwerk oder wie ein Baum in der Natur oder ein Fluss in der Natur, ein Berg in der Natur und so weiter. Die heutige Gesellschaft weiß nichts davon und ist rausgefallen. Und so sehen wir lauter displazierte Individuen in unserer Gesellschaft. Wir müssen aber unseren Platz finden, wenn wir spirituelles Leben praktizieren möchten. Und dazu möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Es gab einmal einen Raja. Raja ist König, der nicht verheiratet war und in der Angewohnheit war, jeden Besucher, der durch sein Königreich kam, nicht jeden Besucher, jeden Mönch oder Sadhu, sagt man in Sanskrit, den empfing er an seinem Königshof und stellte ihn eine Frage. Sag mir, was ist das Beste? Soll ich in diesem Leben, was nur ein zeitweiliger Traum ist, Verantwortung übernehmen oder soll ich allem entsagen und wie ein besitzloser Fakir durch die Welt reisen, gekleidet durch die Luft. Die Tafel ist die Natur und die Früchte der Natur. Das Himmelsfirmament ist das Bettdach, unter dem ich lebe. Sag mir, ist es besser, das Haushälterleben zu führen, eine Frau zu nehmen, Kinder zu bringen, die Welt, also das Königreich zu regieren, also regieren, oder einfach ein Wandermönch zu werden? Und er empfing viele Sadhus. Und viele Sadhus sagten Unterschiedliches. Ja, jeder Sadhu sagte was anderes, bis er am Ende ganz verwirrt war. Eines Tages nun kam ein ganz besonderer Sadhu des Weges. Er muss so ausgesehen haben wie Parashreya, jung und weise. Dem König fiel das sofort auf. Er nahm ihn zu sich nach Hause, gab ihm eine Speise und fragte ihn: Sage mir, soll ich allem entsagen oder mich mit allem einlassen? Der Sadhu schaute ihn kurz an, von unten nach oben, und sagte: Jeder ist an seinem Ort am stärksten. Oh, sagte der König, ich habe eine sehr konkrete und spezifische Frage gestellt. Jetzt war ich, also sag mir bitte ganz konkret, was ich tun soll. Das kann ich dir nicht sagen, das musst du selber herausfinden, sagte der Sadhu. Aber ich kann dir helfen, reise mit mir. Ja, sagte der König, wie lange brauche ich? Ich bin zu allem bereit. Ich muss mich jetzt entscheiden. 3 Monate würde ich sagen, sagte der Sadhu. Der König kleidete sich in einfache Gewänder und ging mit dem Sadhu los. Sie gingen durch Wälder, durch Minen, passierten die Grenze des Landes und kamen schließlich in eine Stadt, die der König noch nie zuvor gesehen hat. Und in der Stadt, auf dem Marktplatz, kam ein Herold, trommelte: Bum, 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 bum. Heute Abend, ja, heute Nachmittag, wird sich die Königstochter, die Prinzessin, aus einer Versammlung von 300 erlauchten Prinzen ihren Ehemann wählen. Oh, sagte der Sadhu, das klingt interessant, let's go. Und sie gingen dann zu diesem Platz und sahen die Swayamvara, die Bräutigamswahl dieser wunderschönen und talentierten Prinzessin. Und die fuhr da wurde getragen auf der Sänfte, schaute denn so immer so hinter dem Vorhang vor, so ungefähr, und schaute sich die Bewerber an. Bei dem einen gefiel der Verstand nicht, beim anderen das Aussehen, wieder ein anderer wirkte doch sehr arrogant, ein anderer ein bisschen dumm, und sie mochte sich nicht entscheiden. Nun in der Menge, es waren 300 Prinzen, nicht direkt in der Menge der Prinzen, sondern ein bisschen am Rande, stand ein junger Asket, der im Zölibat lebte. Und als die Prinzessin einmal so schaute, fielen ihre Augen auf diesen Asketen. Ihr wisst, Verliebtheit kennt keine Logik. Vielleicht hat sie es selber mal am eigenen Leibe erfahren. Fiel auf den Asketen und sie dachte sich, der muss es sein. Und sie sprang behend aus ihrer, also vielleicht ein bisschen kultivierter, sie glitt aus der Sänfte heraus, ging auf den Asketen zu und wollte ihm die Girlande umhängen. So wird das besiegelt. Und hängt dem Bräutigam die Girlande um. Aber der Asket wich so zurück, weil dem war das überhaupt nicht angenehm, und sie hatte Tränen der Liebe in den Augen, also der Verliebtheit, wollen wir mal sagen, und vielleicht war auch eine Mischung aus Lust dabei, man weiß ja nie, und verneigte sich und wollte also unbedingt heiraten. So der König, der das Ganze gesehen hatte, schlussfolgerte: Dieser junge Asket will eigentlich heiraten, aber ihm ist eine Königstochter zu teuer. Man muss ja Seide, Gold, in Ghee geröstete Speise offerieren, damit sie sich wohlfühlt und so weiter, eine Königstochter. Und er sprang sofort ein und sagte, ich gebe dem Mann meiner Tochter sofort meine halbe Schatzkammer und das halbe Königreich und wenn ich nicht mehr bin, den Rest. Aber der Asket rief jetzt auf, völlig irritiert, warum willst du mir die goldene Fessel der Illusion umbinden? Was für moderne Zeiten, wo die Asketen verheiratet werden. Schlimm! Dieses Königreich hat Dharma oder Religiosität verlassen. Er ging aus der Stadt in die Berge hinein. Und die Prinzessin war sich total sicher ging dem Asketen nach. So der Sadhu schaute den König an und sagte, das ist interessant. Lass uns gehen und sehen, was passiert. So die Prinzessin fragte jeden, wo ist mein schöner Asket hingegangen, der mit dem romantischen Gesichtsausdruck und so weiter. Und die Prinzessin schaute prüfend und sagte, okay. Sie legten sich dann unter einen Baum hin und dort spielte sich etwas total Interessantes ab. Auf dem Baum war eine Vogelfamilie. Und die Vogelfrau schaute nach unten und sagte, guck mal, ja, der Mann, was? Wir haben uneingeladene Gäste, die haben sich nicht angemeldet. Deswegen konnten wir keine Vorbereitung treffen. Und sie flog ins Dorf, holte einen brennenden Reisigzweig und ließ ihn runterfallen. Sadhu nahm das dankbar entgegen und machte ein Feuer, was sie wärmten in der doch etwas kühlen Frühlingsnacht. So als nächstes dachte sich der Königsmann, also ich lebe nur das Leben eines kleinen Vogels. Was mache ich? Ich zwitschere, vergrößere das Gesamtvolumen eines weißen Haufens täglich. Also Norddeutsch sagt man, ich schietere, nicht? Und dann fliege ich ein bisschen sinnlos im Zickzack hin und her. Ich will mein Leben für was Bedeutsames opfern. Und er fluch ins Feuer hinein und offerierte sich als ein Braten. Die sind in dem Verständnis, meine Gäste, denen will ich dienen. Die Vogelfrau sagte toll und flog nach. Und die drei Vögeljungs dachten sich, das gibt nichts Schöneres, als das unvollendete Werk der Eltern zu vollenden und flogen auch nach. Es sind ja schließlich drei Gäste, die hungrig sein müssen. Was nützen zwei Vöglein? Die Prinzessin sagte, nein, danke, ist nicht nötig. Ist jemand hier hungrig? Und die schüttelten alle den Hund vegetarisch. Und die Königin, die Königstochter sagte, sag mein lieber Sadhu, kannst du nicht den Vögeln was Gutes erweisen? Bitte bringen sie zurück zum Leben. Und der Sadhu sprach ein Mantra. Und als würde die Zeit zurücklaufen, gingen die Vöglein, waren die Vöglein wieder so auch im Nest, ne? Durch ein Wunder praktisch. Und hatten es vergessen und lebten weiter da. So, sagte der Sadhu, ich glaube, ich werde mich jetzt von euch beiden verabschieden. Und jetzt kommt das Wichtige, wer bis jetzt geschlafen hat, bitte, jetzt kommt die Aussage der Geschichte. Freut sich schon. Der Asket war an seinem Ort situiert. Er hat so viel Kraft gewonnen, dass er Reichtum, Ansehen und einer hohen Position entsagen konnte. Die Vögel waren verheiratet. Sie lebten ein Leben, wo man sich um Nachwuchs kümmert, nicht im Zölibat wie der Asket. Sie gewannen aber so viel Kraft, weil sie an ihrem Ort waren, dass sie sogar in der Lage waren, ihr Leben für etwas Höheres zu opfern. Jeder ist an seinem Ort am stärksten. Daraufhin verabschiedete er sich und der König dachte darüber nach, was das in seinem Leben zu bedeuten hatte. Und er dachte nach und merkte, dass er eigentlich die Neigung hatte zu regieren. Nicht wie der Asket, der einfach die Wälder ging und sich dort aufhielt und dort sein Leben führte. Er merkte, dass er eigentlich auch noch eine Anziehung zum anderen Geschlecht hatte, nicht wie der Asket, der entrüstet war und die Gelande wegwarf und von goldenen Fesseln sprach, als ihm der König Reichtum anbot. Der König merkte, dass ihm die Antwort gegeben war auf seine Frage, was er tun sollte. Als Mönch im Hare Krishna Tempel zu leben, bringst du es mal auf den Punkt hier, oder außerhalb des Tempels seinen Ort zu finden und nur von da zu wirken. Und er machte dann dieser Prinzessin, also das ist ein bisschen romantisch, dann einen entsprechenden Heiratsantrag und sie so weiter und so fort. Sie ging dann, ein Asket spricht da ungern von dieser Wendung, aber sie haben dann geheiratet und waren an ihrem Ort am stärksten. So müsst ihr auch, um diese Reise des menschlichen Lebens anzutreten, euren Ort finden im Leben, eure Situation finden im Leben. Denn diese Reise, das möchte ich nochmal sagen, ist eine innere Reise. Nicht? Der Körper ist eure Kutsche, eure Intelligenz, die mit Unterscheidungsvermögen ausgestattet ist. Buddhi sagt man dazu in Sanskrit, die analysierende und trennende Intelligenz, Unterscheidungsvermögen immer, ist euer Wagenlenker und euer physischer Körper, der auch entsprechend gesund gehalten werden sollte, ist nichts anderes als sind wie Pferde, die euch bringen können. So könnt ihr die Pilgerfahrt eures Lebens zum Erfolg bringen. Gut, damit bin ich fertig geworden. Vielen Dank für euer geduldiges Zuhören. Wenn ihr euch erinnern möchtet an die Vorlesung, in der Zusammenfassung habe ich heute gesprochen, dass man die wichtigsten Dinge zuerst tun sollte, mit dem Beispiel, mit den Steinen, die zuerst in das Aquarium oder Becken reinkommen sollten. Und dann habe ich davon gesprochen, dass wir dieses Leben als eine Reise führen können. Mit dem Körper und der Intelligenz haben wir eine geeignete Kutsche. Dann habe ich von Reisevorbereitung gesprochen, nämlich zu verstehen, diese Welt ist nicht unser ursprüngliches Zuhause. Die Zeit muss richtig genutzt werden. Die Ablenkung von Maya muss man festhalten. Aber man muss vor allem verstehen, dass Krishna in der Kontrolle ist. Und dann habe ich zum Schluss noch gesprochen, dass es wichtig ist, seinen Ort zu finden, um diese Reise zu machen. Gut, vielen herzlichen Dank und Hare Krishna. Wir kommen jetzt zu der Zeit, zu unserem Sonntagsfestmahl. Ich möchte noch eine spezielle Überraschung euch bekannt geben. Wir werden jetzt prasadieren oder das Festmahl nehmen und dann wird um 7 Uhr hier eine Zeremonie sein für etwa 20 Minuten und im Anschluss daran möchte ich, also gleich im Anschluss daran, eine Dia-Serie vorführen von Vrindavan und von Sridhar Mayapur, diesem Pilgerort, wo jetzt vielleicht die Hälfte des Heidelberger Tempels hingepilgert ist. Das ist bestimmt ein schöner Abschluss. Arikishna, ich muss jetzt noch sehen, wie ist es mit unserem Festmahl? Jana, wie machst du mal? Es ist jetzt soweit. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Schluss. Oder habt ihr noch eine oder zwei Fragen, die sich so aus dem Ozean eures Unterbewusstseins an die Oberfläche gedrängt haben? Nein? Gut. Dann werde ich hier abschließen. Wir werden jetzt das Prasadam-Festmahl reinbringen. Vielen herzlichen Dank und alles Gute auf eurer spirituellen Reise. Viel Kraft, nicht? Und Hare Krishna.